Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. So, und wir treffen uns heute für eine Sendung, die ich musikalisch dirigieren darf. Die wird nicht überlang werden. Wir hatten neulich ein wunderbares Interview mit Günter Schliens, einem super interessanten Elektronikkünstler. Auf die Folge möchte ich gerne nochmal hinweisen. Und wer immer sich für krautrockige Dinge oder überhaupt für elektronische Musik interessiert, der ist aufgerufen, da nochmal in die Suche zu treten. Das ist auf jeden Fall ein lohnendes Werk. Heute widme ich mich einer Spielart, die ich sonst gerne auslasse, nämlich der puren Popmusik. Und eine Popmusik, die ich verorte von 1978 bis 1982 in die Vereinigten Staaten. Und ein Spielfeld, was Raul sicherlich auch gut beherrscht. Und da ich jetzt mit Raul hier sitze, den ich sehr begrüße.
Ich dachte schon, du hast mich vergessen. Nein, hallo.
Und habe ich ihm den Gefallen getan und mal versucht, Tracks zusammenzustellen, die er vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat, aber die er womöglich gut findet. Und mal sehen, ob es funktioniert. Und ich grüße einmal mehr Linus und Thorsten, die ja auch in diesem Metier unterwegs sind, also interessante Pop- und Rockstücke zu spielen, die immer wieder schöne Zusammenstellungen machen. Also ein Verweis gerne auf den Podcast, der da heißt
Listen, Linus und Thorsten reden über Musik.
So, also beste Grüße aus Köln. So, ich beginne mal und nehme ein Stück. Also ich habe mich kapriziert auf 5 Stücke diesmal, weil ich sie zum Teil ein bisschen länger spielen möchte. Und dass das mit unserem GEMA-Finanzierten dann gut hinhaut, variiere ich da in der Spiellänge, die wir da vortragen. Das 5. Stück, da habe ich lange gerätselt, was ich eigentlich nehme. Und damit starte ich jetzt, weil das nämlich das älteste ist von denen, die ich spiele. Und es wird überall gesagt, dass das Ding wäre 77 erschienen, aber auf der LP steht 78. Ja, man weiß es nicht.
Hast du denn schon mal eine Idee, wie deine Sendung heißt?
Ja, da gebe ich einen Titel nach, aber das will ich jetzt noch nicht festlegen.
Oh, okay. Es wird
irgendwas Spannendes in Sachen Popmusik von 1978 bis 1982 aus den USA. Aber das vielleicht gelingt mir ja ein noch längerer Titel. Und ich widme mich mit dem ersten Stück einem Künstler, von dem ich gar nicht so viel am Start habe, Taj Mahal, eigentlich ein interessanter Bluesmusiker, der aber viele, viele Crossover-Sachen auch gemacht hat, der mit Ry Cooder zusammengearbeitet hat, der mit afrikanischen Künstlern zusammengearbeitet hat und wie ich finde, ganz gute Stimme und sehr gute musikalische Ideen hat. Das Ganze, was jetzt gleich zu hören ist, ist ein Stück von einer Platte, die in den allgemeinen Review-Scores relativ mickrig bewertet wird. Ich finde die auch nicht so besonders toll, aber das eine Stück, was ich jetzt spiele, was seltsamerweise mit karibischen Klängen und Tönen gleich begleitet wird, wäre normalerweise auch nicht meins, aber ich finde, dass dieses Zusammenspiel zwischen Blues und dem, was er da einwebt, spannend ist. Und vielleicht ihr auch. Wir hören rein. She rock me to my soul. Oh, she rock me to my soul. Oh, she rock me to my soul. She's a stripper, she can shake it sound. Oh, watch her now, look at her run. She's a stripper, she can shake it sound. Das war das Stück Queen Bee von 1978. Ich behaupte, in den öffentlichen Werken steht 1977. Wie auch immer, ein Stück, zu dem du was sagst, Raul?
Schwierig. Schwierig. Also, das ist späte 70er. Ich hätte es fast schon in die 80er getan. Steel Drum, Reggae in dem Kontext, Taj Mahal ist für mich natürlich ein bekannter Name, ist glaube ich zum ersten Mal auf die Rockbühne getreten, 67, 68. Ich glaube, der ist auch in dem Rock'n'Roll Circus Film von den Stones tritt er auf.
Den ja, Muslim, der hat ja mit denen auch zusammengearbeitet.
Genau. Also die ersten zwei, drei Blues-Sachen von ihm, Rock-Alben von ihm, finde ich ganz außerordentlich. Das ist hier jetzt sehr anders, glaube ich, was er da macht. Müsste ich mir nochmal antun. Ist auch ganz untypisch für ihn. Ne? Was hat dich denn an diesem Stück so angesprochen?
Ja, wir werden gleich eine Verbindung eingehen mit einem Musiker, wie ich eben schon erwähnte, Ry Cooder, mit dem er viel zusammengearbeitet hat. Und ich finde, dass der Sound in diesem Folk-Touch, der da auch drin ist, das ist eigentlich eine Mischung aus ganz vielen Stilen, die da zusammenfinden, fand ich irgendwie reizvoll. Und das hat irgendwie für mich in diese Stücke, die ich heute spiele, reingepasst, weil die Popmusik, die ich über diese Jahre jetzt erzähle, das hat überhaupt nichts mit Wave, das hat nichts mit Punk, das hat auch nur bedingt mit Rock zu tun, das hat mit anderen Dingen zu tun.
Das muss ja für dich ganz schlimm sein, oder?
Ja, deshalb sage ich ja auch, das ist eine Sendung, die ich eher für dich bastle. Und, aber auch für mich, ich spiele immer nur Stücke, die ich gut finde. Und dieses Stück von der LP Evolution, Klammer auf, The Most Recent, Klammer zu, erschienen auf Warner Brothers, ist eine Acquired Taste. Aber dieses Stück, trotz Steel Drums und diesem federnden Reggae-Beat, finde ich gut. Also mich spricht das an, wenn man das so ganz durchhört. Ich glaube, es sind, weiß nicht, 4,5 Minuten oder wie viel das sind. Das hat mich dazu bewogen, es an den Start zu setzen hier. Ja. Und aber das könnte man auch ein bisschen was über den Künstler selber erzählen, aber du hast die wichtigsten Sachen eigentlich schon erwähnt. Also er hat sich eigentlich ausgehend vom Jazz, er ist selber in Harlem geboren, in New York, 42er Jahrgang. Und er lebt, soweit ich weiß, noch. Hat alles Mögliche gespielt, Gitarre, Piano, Banjo, Harmonika und andere Instrumente. Und man hat auch hier gemerkt, dass er keine Schranken setzt seiner Musik. Mhm. Und dieses Karibische und Afrikanische hat auch mal auf Hawaii gewohnt. Dann Indien ist ihm nicht fern, Südpazifik, die ganzen Ecken. Da hat er immer musikalisch durchaus Verbindungen geschaffen. Und eben auch mit Afrika, wo tolle Blues-Einschlags-Dinge in afrikanische Musik dann verwoben wurden in den Koproduktionen und den Projekten, die er da umgesetzt hat. Also kann ich nur empfehlen, da mal ein bisschen bei diesen Menschen rumzustöbern. Es hat eine Vielzahl von Platten. Ich kenne gar nicht so viele von ihm, aber dieses Stück kam mir in die Quere und ich dachte, das muss jetzt an den Start, was ich hiermit getan habe. Hast du mit Taj Mahal sonst irgendwie noch irgendwie Kontakt gehabt?
In dem Film habe ich ihn wahrgenommen. Ich kannte ihn vorher schon. Ich habe mir daraufhin auch das erste, ich glaube, sein Debütalbum angehört oder die ersten zwei Alben angehört. Ich habe ihn irgendwo anders auch noch gesehen und da fand ich ihn sehr cool, wie er sich da als junger, farbiger Bluesmusiker neben Eric Clapton und Mick Jagger und Co. selbstbewusst behauptet, auch als noch nicht sehr große Nummer.
Wobei damals, er, glaube ich, gar nicht, also vom Alter her kommt das, fällt das ja zusammen so ein bisschen.
Das kann gut sein, aber er war gesagt, zumindest damals Jahrgang noch nicht so bekannt.
68,
ne? Deswegen ist der Name mir ein Begriff, ja.
Okay, gut. Da wir, wie gesagt, heute uns etwas, vor allen Dingen ich mich etwas kürzer fasse, wechseln wir gleich zu besagten Ry Cooder und einer Platte. Also der hat einen interessanten Plattenkatalog, das schicke ich voraus, auch sehr unterschiedlicher Natur, der Mann beschränkt sich auch nicht. Das kann man jetzt alles gut oder schlecht finden, wir kennen ihn über die Organisation Buena Vista Social Club und den ganzen Kram. Er hat viele Einflüsse aus dem Country-Bereich in seine Musik überführt, in den frühen Platten, hat schon einen ganz eigenen Stil, ist auch ein ganz interessanter Gitarrist, der auch viel mit Stilgitarre gespielt hat und. Und wir hören jetzt aber eine Platte von 79, die zu dem Zeitpunkt relativ ungewöhnlich war für ihn, weil er eigentlich hauptsächlich Coverversionen dort mit verschiedenen Mitsängern und einem unglaublichen erlesenen Feld wieder an Studiomusikern da aufgenommen hat. Die Platte, von der das Lied stammt, was wir gleich hören werden, heißt Bob Till You Drop, ist von 79, sein 8. Album und ist, wie es hier steht, das erste digital aufgenommene Major-Label-Album der Popmusik auf einer 32-Track-Maschine. von 3M produziert. Das lese ich hier gerade. Und ich nehme aber ein Stück von dieser LP, die zwischen Rhythm and Blues und Bluesrock changiert, was ein eigenes Stück ist, was er mitgeschrieben hat. Das heißt Down in Hollywood, wo sehr ironisch der Hollywood-Traum textlich begleitet wird, nämlich realistisch dargestellt wird. Wir hören nur kurze Zeilen aus einem Text, der sich, der einfach klar macht, wer da blind hingeht, der fällt ziemlich auf die Nase in Hollywood. Und zwar im Sinne von Kriminalität und ja, Blauäugigkeit wäre da nicht angesagt. Ja, wir hören mal rein. Die Stimme von, alleine im Begleitgesang von Chaka Khan, die eine solch unfassbar gute Stimme hatte und hat, sensationell. Ich erwähne David Lindley an der Gitarre und Mandoline, wie gesagt, leider auch verstorben schon. Wir hören nachher aber was von ihm. Dann gibt es am Schlagzeug Jim Keltner und Ry Cooder ist jetzt auch nicht unfähig und viele, viele mehr, die diese Platte zu einer interessanten Scheibe gemacht haben, die auch musikalisch was herbringt. Und hier war eine Menge Funk dabei sogar, der da auf einmal reinrollte im Break.
Das stimmt ja. Chaka Khan. Jetzt kommt mein Aha-Erlebnis. Das war im Background-Chor, ne? Das war, Madame, ja, wer kennt sie nicht? Schön, also sehr sauber produziert, ne? Sehr glatt produziert. Netter Refrain, ganz witziger Text. Schöner Groove dabei, netter Popsong, ja. Wenn mir zu ihm der Name Wim Wenders einfällt und er hat einen Soundtrack zu einem seiner Filme gemacht,
ja,
dadurch ist er richtig groß geworden.
Könnte
ja
gut sein, aber ich glaube, in den USA war er schon immer relativ gut dabei und ich glaube, am größten ist er letztlich über diese Buena Vista-Kiste.
Ist ja auch Wim Wenders.
Aber das ist, wie du gerade sagst.
Ich meinte aber einen anderen Film. Ja, das Tex irgendwas mit der Kinski-Tochter.
Achso, du meinst
den.
Genau
ja.
Den.
Und war der Ry Cooder nicht auch im Gespräch bei als neuer Gitarrist bei den Stones?
Da bin ich,
Mitte
da bin
der
ich
70er,
raus. Wie gesagt,
bin ich ganz falsch. Okay.
Da bin ich nicht im Bilde, aber nicht, könnte natürlich sein.
Dann ist halt Ron Wood gekommen, aber er hat auch vorgespielt. Okay. Kann sein, vielleicht weiß es jemand da draußen.
Gut. Aber also wie gesagt, David Lindley ist ein Meister an der Gitarre gewesen und der Mandoline und ganz wunderbare Sachen gespielt, wie wir nachher auch noch ein bisschen mitkriegen. Ich finde, das ist kein purer Popsong, weil er, wie gesagt, sowohl textlich richtig witzig und spannend fast ist. Wenn man alle Strophen hört, dann weiß man, überleg mir das nochmal mit Hollywood vielleicht dahin zu ziehen und eine vermeintliche Karriere zu machen. Jedenfalls nicht blauäugig, wie ich vorhin sagte. Und das Zweite ist, dass diese ja fast Country-artige normale Strophenarbeit und dann dieses wahnsinnig funkige Break mich da wirklich absolut begeistert und das zu einem Stück macht von der Platte, die ich mir jetzt auch nicht jeden Tag anhöre, aber hier auf jeden Fall vorstellen wollte.
Sehr schön.
So. Ich wechsle jetzt zu einer Künstlerin, die ich super spannend finde und auch schon seit frühen Zeiten super spannend fand. Das Stück, was ich spiele, ist von 1981, aufgenommen zwischen 80 und 81. Damals hatte ich sie noch nicht, die Platte, aber wenige Jahre später hatte ich sie dann und habe sie mir dann, weil sie so dynamisch ist und auch sehr viele leise Stellen hat, dann irgendwann nochmal auf CD geholt und. Ich rede von dem Album Pirates von Ricky Lee Jones und das ist ihr zweites Studioalbum. Sie hatte auf der ersten Platte einen großen Hit gelandet, nämlich Chuck E's in Love. Und diese Platte hier ist aus meiner Sicht ihr Meisterwerk und ist im gesamten Pop-Kontext dieser ganzen Produktion, das ist auch wieder eine Warner Brothers-Platte, eigentlich nicht richtig vergleichbar, weil sie aus meiner Sicht Mini-Pop-Opern dahin zaubert, sowohl textlich als auch in dieser musikalischen Übersetzung, die in einem riesigen Korpus an super Studiomusikern zusammengerührt wurde. Ich habe keine Ahnung, wie lange die an den Aufnahmen gesessen hat. Und auch die Songs selber so, also manche dieser längeren Songs, die da drauf sind, einen spiele ich an. Da ist es unheimlich schwierig, die richtigen Musikteile zu erwischen, weil es sehr abwechslungsreich ist, immer wieder neu sich wandelt und dann der eigentliche Refrain irgendwo ganz anders einsetzt und dass man das läuft über eine sehr lange Spanne, dass es schwierig ist, bei den zur Verfügung stehenden Minütchen hier das aber einzufangen und es ist auch toll aufgenommen. Wir hören jetzt mal in diesen Song rein, der da heißt Living It Up, heißt der Song. Und ich habe mich wirklich bemüht, irgendwie einen Ausschnitt zu finden, der irgendwie transportiert, wie vielschichtig und aber auch toll dieser Song ist. Und ja, wir versuchen es mal. Wir müssen leider raus. Das Stück würde sich jetzt nochmal fortsetzen, wieder mit einer neuen Strophe und wieder dem entsprechenden Break. Und es ist ein wunderbares Stück, wie ich finde. Aber das sollte ich gar nicht sagen, wenn ich dich frage, wie findest du es denn eigentlich?
Sensationell, Volltreffer. Ich kannte das Stück auch. Ich kenne die Künstlerin, ich kenne das Album. Ganz tolle Frau. Ich glaube, das ist überhaupt das erste Mal, dass sie in unserem Podcast auftaucht. Ne? Shame on us.
Sehr ehrlich, richtig.
Eine ganz tolle Frau, die nach meinem Verständnis auch immer so ein bisschen im Schatten von Joni Mitchell stand. Ne? Ricky Lee Jones oder sie ist jedenfalls, alle, die Musik lieben und auch die Verbindung zwischen, sagen wir mal, Pop und Jazz so ein bisschen auch, was Norah Jones ja später dann auch perfektioniert hat, mögen, die werden den Namen kennen, aber der großen Masse ist sie leider Gottes eher unbekannt geblieben. Ich meine, sie gibt es noch und sie macht auch noch Musik.
Genau.
Ne? Ja. Ich finde allerdings dieses Debüt, Chuck E's in Love, das habe ich auch noch hier original gekauft damals, noch ein Tick besser als dieses Album, aber die Frau ist sensationell. Auch die Stimme unverwechselbar, ne? Ganz toll. Wow, da hast du aber einen vorgelegt.
So, das freut mich doch sehr. Und also für mich ist dieses Album, also ich finde das erste Album auch wunderbar. Ich finde auch das Nachfolgealbum Passages oder wie es heißt. Dann gab es ein Mini-Album, so ein Live-Ding. Dann gab es noch diverse Album später, Pop. Und es gibt viele Produktionen danach, die ich gar nicht kenne. Shame on Me, wo es immer mal wieder Lichtblicke gibt noch. Ich habe mir irgendwelche Live-Sachen nochmal auf YouTube angeguckt. Die ist nach wie vor aktiv. Ich fand aber dieses Album aufgrund dieser Texte, die dort wichtig sind, dass man sie begleitend liest. Man kann es nicht immer verstehen, was sie singt, aber also ich kenne die Platte so gut, dass ich weiß, was sie singt, aber auch in dem Stück kann man es eigentlich hören, was sie singt. Unfassbar, aber da auch diese Musikerliste ist wieder so völlig krank. Toll finde ich vor allen Dingen diesen Gesang im Break eben, dann mit Sal Bernardi, toller Musiker, der bis heute auch aktiv ist, eine eigene Bandcamp-Page hat und ganz andere Sachen macht, würde man gar nicht drauf kommen. Der hat da Harmonika und Vocals beigesteuert. Auf der Platte, bei dem Stück jetzt halt mit ihr zusammen, diese Break-Stimme, also diesen zweistimmigen Gesang dahingelegt. Steve Gadd an den Drums, Steve Lukather an der Gitarre und tausend andere Bassfighten an der Gitarre. Wer immer, Lenny Castro, also die ganze Studio-Elite, die damals sich zusammengefunden hat in den Recording-Studios in North Hollywood, um diese Songs da einzuspielen. Und wie gesagt, 80, das meiste davon ist wahrscheinlich eingespielt, 81 rausgekommen, hat sehr gut verkauft, 500.000 Ocken, Copies, nicht Ocken, sind davon 81 schon verkauft worden. Und also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich nur 81 war oder ob es auch noch weiterhin, also jedenfalls ein Erfolgsmodell, an das sie so gar nicht mehr anknüpfen konnte höchstwahrscheinlich, aber trotzdem immer Major-Label blieb und eine tragende Säule in diesem Musikbereich war. Und ich finde das, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, Raue, dass man, ob man das jetzt noch direkt als Popmusik bezeichnet, ich weiß gar nicht, das ist schwierig.
Ja, es ist eine Grenze. Ja, es ist schwierig.
Also das ist natürlich irgendeiner gewissen Weise Pop, aber das sind ja so Miniaturgeschichten, wo so viel sich tut zum Teil. Wenn du so ein Lied wie hast wie Chuck E's in Love, dann ja. Aber hier, gerade dieser Song oder der längste Song, also dieser Song ist 6,5 Minuten oder Traces of the Western Slopes mit 8 Minuten, das sind so Mini-Opern, die aber im Rockkontext gestaltet sind, Wahnsinn.
Also ich habe ja eben gesagt, sie beackert so ein bisschen das Feld, finde ich, was Norah Jones Jahrzehnte später ja auch beschritten hat. Und die wurde am Anfang noch unter Jazz verkauft, ne? Die Norah Jones.
Ja, das stimmt, aber auch weil sie am Klavier da rumsaß. Ne?
Ja, also, gut, okay.
Ich finde allerdings die Vielschichtigkeit von den Songkonstruktionen, von den Texten und von viel mehr finde ich hier herausragend, ob man das jetzt mit Norah Jones in dem Sinne vergleichen kann. Norah Jones ist jetzt eine Trägerin der Geschichte. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand sie nicht mehr, also am Anfang vielleicht, aber da nicht mehr unter dem Schatten von Joni Mitchell, weil sie Joni Mitchell, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht mehr so gut verkauft hat wie sie, aber I don't know. Ja, wie auch immer. Also jedenfalls mein ganz dringender Tipp, in diese Platte vor allen Dingen reinzuhören. Abwechslungsreichste Songs, tolle Arrangements, super gespielt. Also ich glaube, die wird ohnehin überall abgefeiert. Ich tue es an dieser Stelle mal.
Das war das Album Pirates, ne?
Ganz genau. 81. Ja, wir könnten noch viel über Ricky Lee Jones sagen, aber ich will es jetzt hier, also zweifache Grammy-Gewinnerin oder Grammy-Award-Gewinnerin von 8 Nominierungen. Und also die ist schon eine Größe da in der ganzen Pop-Szene und letztlich hat es auch immer einen leichten Touch in den Jazz. Aber wie gesagt, ich spare mir jetzt Weiteres. Jeder ist darauf aufgerufen, in dem schönen Katalog, den sie hat, mal sich ein paar Sachen rauszupicken und vor allen Dingen aber, wie gesagt, in die 81er-LP mal reinzuhören. Ich komme mit einem weiteren Stück, und zwar dem vorhin schon erwähnten David Lindley. Und der hat auf vielen, vielen Sachen seit den 60ern mitgespielt, auch bei bestimmten Psychedelic-Sachen, aber hat dann angefangen mit seiner Band El Rayo X schöne Alben aufzunehmen. Und ich widme mich dem spätesten Zeitpunkt der amerikanischen Popkultur, die in dieser Sendung zum Tragen kommt. Und wie gesagt, alles weglässt, was an Punk, Pop, Independent und sonstigem Kram irgendwie gespielt werden könnte aus dieser Zeit, lasse ich weg und spiele hier, ja, Pop-Rock-lastige Sachen. 82, David Lindley vom Album Win This Record, tolles Plattencover, tolle Musik und vor allen Dingen ein Stück, was ich jetzt anspiele, wo wir leider nur kurz einen Ausschnitt kriegen mit einem sehr, sehr schönen und immer noch aktuellen Text, wie ich finde. Also, wir hören rein. Mir blutet etwas das Herz, weil wir das echt tricky und tolle Gitarrensolo weglassen müssen, was er sich da kurz einfallen ließ in der Mitte des Stückes. Aber wir mussten es jetzt ausfaden und seine Meisterschaft hat er da jedenfalls klanglich, textlich und musikalisch in diesem Stück aus meiner Sicht bewiesen. 82 erschien das Lied Talk to the Lawyer und von der Platte, wie ich eben schon sagte, Win This Record. Raul, was sagst du?
Ich kenne es. Oh. Ich kenne das Stück. Gefällt mir sehr gut. Das lief damals sogar im Radio. Ich kann mich noch daran erinnern. Sehr gut gefallen. Der Name David Lindley ist ja auch ein Name, der einen ganz bestimmten Kapitel Rockgeschichte geschrieben hat. Mit wem hat er nochmal musiziert? Ich glaube, wir haben vor kurzem auch mal
über Jackson Brown hat dafür gemacht.
Jackson Brown. Ah, natürlich. Ja, genau. Daher fällt mir der Name ein. Okay, mir fällt gerade ein, das war ein anderer
Podcast. Er hat auch noch mit vielen anderen zusammengespielt.
Ja, genau. Aber dadurch hat er sich erstmal einen großen Namen gemacht mit Jackson Brown, natürlich, klar. Unverwechselbarer Musiker. Und ich glaube, er weilt auch nicht mehr unter uns. Ne?
Nee, also 44er Jahrgang, 23, also März 23 leider verstorben. Und also er hat zusammengearbeitet mit Jackson Brown, Linda Ronstadt, Ry Cooder, da schließt sich wieder der Cooder-Kreis. Ja, es kommt einem so vor, als ob ich der super Ry Cooder-Fan bin. Das ist jetzt so übertrieben nicht. Bonnie Raitt oder Warren Zevon, Curtis Mayfield, Dolly Parton und. Der war extrem begehrt, vor allen Dingen bei den ganzen Live-Konzerten, weil er es wirklich konnte. Das war ja auch nur so ein kleines Männchen, der aber fantastisch alle Varianten musikalisch drauf hatte an den Seiteninstrumenten. Und bekannt für seine very, very colorful Polyester-Shirts, die er meistens anhatte auf den Live-Konzerten. Und sein Spitzname lautete daher Prinz Polyester. Aber das am Rande. Also die Musikrichtung, die er in seinen Stücken zu einem Teppich verwebt, sind eigentlich vielfältig und bestimmen sich auch über die vielen Instrumente, die er spielen konnte. Also nicht nur E-Gitarre, Akustikgitarre, Violine, E-Bass, Banjo, Mandolin, Dobro und Zither, Bouzouki, such dir noch 50 andere aus. Türkische Instrumente, der hat das alles drauf gehabt. Auch ein Meister an der hawaiianischen Slide-Gitarre. Mm. So. Und wie gesagt, früh schon musikmäßig unterwegs gewesen, hat er aber jetzt zum Beispiel mit diesen El Rio X-Platten schöne, schöne Reggae-geschwängerte Popmusik gemacht, die mich schon sehr, sehr früh angesprochen hat und ich mir die damals auch gekauft habe und die bis heute noch frisch hören kann, auch toll produziert. Mhm. Ja, das war mein Statement zu David Lindley. Hast du noch irgendwas zu
ihm? Zu ihm habe ich nichts mehr, nein. Mir war mal im Begriff, ich habe ihn sonst nicht großartig verfolgt, aber wie gesagt, diesen Titel kannte ich. Das war ein Zufallstreffer, aber was für einer.
Also mit Crosby und Nash hat er noch gearbeitet.
Ach nein.
Okay. 75 und 76 auf den Alben. Mit Rod Stewart, wie ich hier sehe. Gut. Also,
ja. Hast du noch einen?
Ich habe einen letzten, habe ich noch. Und da schließt sich der Kreis.
Eine ganz kleine Nummer, oder was?
Ja, wir sind bei Joni Mitchell.
Nein.
eine Künstlerin, die Raul jetzt nicht so schlimm findet. Allerdings ist die Frage, ob du das Album kennst, von dem ich jetzt was spiele. Und ich könnte mir vorstellen, ja, aber es ist ein sehr ungewöhnliches Album, weil das ein sehr jazziges Album ist. Und das erschien, da drehen wir die Zeit wieder ein bisschen zurück, nach 1979. Ich spiele ein Stück von dem Album Mingus, ihr 10. Studioalbum, was sie in Zusammenarbeit mit dem Jazzmusiker Charlie Mingus, der da auch schon ein bisschen sehr krank war und ja, kurz vor seinem Tod wurde das Ganze noch aufgenommen und war damit Mingus letztes Projekt, was er musikalisch auf die Beine gestellt hat. Und der war an ALS erkrankt und dann leider verstorben. Aber er hatte selber...
Er war damals so alt wie wir jetzt, Mitte 50.
Ja, das ist verrückt. Mhm. Und ja, er ist selber auf Joni Mitchell zugegangen, weil er eigentlich wollte, dass er zu diesem Projekt ihre Texte bekommt. Und also, dass sie für die Sachen Texte entwickelt und dann war irgendwie hat sich ergeben, dass sie das auch singt. Die Besetzung setzt sich sehr aus der Weather Report-Formation zusammen. Da sind absolute Größen dabei, wie natürlich am E-Bass Jaco Pastorius, Wayne Shorter am Sopran-Saxophon, Peter Erskine Schlagzeug, Herbie Hancock E-Piano, Don Elias Congas und gleiches an den Percussion sonstigen Emil Richards. Und ich kann jetzt aus einem Stück von Mingus spielen, Goodbye Pork Pie Hat. Dieser Pork Pie Hat, das ist so eine bestimmte Hutform, die Mingus immer trug und ein bisschen sein Markenzeichen war. Das ist ein Stück, das, glaube ich, von 59 datiert, auf dem Klassiker Mingus A-Um oder wie immer man das jetzt aussprechen will, ist das als Jazzversion am Start. Und Joni Mitchell hat einen Text geschrieben und phrasiert darüber. Sehr interessant, sehr schwierig daraus jetzt einen Ausschnitt zu bringen, aber wir versuchen es trotzdem und hören in das Stück Goodbye Pork Pie Hat rein. Bitte sehr.
Tonight, these crowds are happy and loud. Children are up dancing in the streets. In the sticky middle of the night, summer serenade of taxi horns and fun arcades. Where right or wrong, under neon, every feeling goes on. For you and me, the sidewalk is a history book.
Ja, ein Eindruck in das Album Mingus von Joni Mitchell von 1979. Raul, kanntest du das Album?
Ich kenne das Album, ja. Ich bin ja auch Joni Mitchell-Fan. Es ist, glaube ich, eins ihrer letzten großen Alben, bevor dann danach ja dann die, also für Joni Mitchell, schwierigen 80er Jahre beginnen. Ich muss immer daran denken, dass ich habe mal jemanden auf einer Party getroffen, der mir dann sagte, Dog Eat Dog sei das beste Album von Joni Mitchell. Da habe ich wirklich einen Lachenfall bekommen. War etwas unangenehm. Insofern ist es ein schwieriges Album. Es ist nicht mein Lieblingsalbum von. Sie hat ja eine Reihe großartiger Sachen gemacht. Nicht fast jedes 70er-Jahre-Album von ihr ist fantastisch. Das würde ich tatsächlich dann als eher Schwäche einstellen. Es hat auch einen starken Jazz-Kontext, aber die Story, die du eben erzählt hast, ist sehr super spannend. Es ist ein tolles, spannendes, es ist das letzte musikalische Ergebnis, was Ming und dem Mingus mit verbunden war, was es eigentlich schon historisch macht, dieses Album, sollte sich jeder seine eigene Meinung drum bilden. Aber das Stück, was du, glaube ich, gerade vorgespielt hast, ist auch etwas beispielhaft, ne?
Ja.
Für den Sound auf dem Album.
Also was insoweit deinen Eindruck bestätigt, ist, dass das Album in den 70er Jahren extrem schlecht verkauft hat und zum schlechtest verkauften Album von Joni Mitchell in den 70ern avancierte. Ja. Und danach auch von Rundfunk und allgemein keine riesige Verbreitung fand, komischerweise. Für mich ist es eins ihrer besten Alben definitiv, wenn nicht sogar mein Favorit, weil ich diesen Jazz-Einschlag da so fantastisch finde. Und man muss jetzt ihre Stimme mögen. Ich mag nicht alle Phrasierungen ihrer Stimme, aber ich finde, dass das hier insgesamt, man kennt das aus von der ersten Eldorado vielleicht, dass man so einen ganz eigenen neuen Gesang gefunden hat. Und sie schafft es mit diesem fantastischen Ensemble von Weather Report hier, diese Mingus-Stücke in so ein ganz neues Licht zu tauchen, mit Texten, die sie kreiert hat und mit, ja, mit einer, also sagen wir es mal so, inzwischen ist die Bewertung des Albums allgemein doch etwas anders. Mhm. Das wird auch als eines ihrer wichtigen Werke betrachtet. Ne? Und aber wie auch immer, also ist eben die Frage, ob man dann diesen Jazz-Anklang mag oder nicht, das steht eindeutig unter dem Stern des Jazz ist auch mein letzter Track für heute hier.
Noch was zu dem Album. Sie hat halt kurz davor Hey Jaira veröffentlicht, was ein absolutes Meisterwerk für mich ist. Sehr experimentell und nach diesem Album hat jedes Album es schwer. Und auch wenn es das Album Mingus ist, das ist so, der Hey Jaira ist halt unschlagbar gut, finde ich. Aber ja, die Johnny Mitchell ist so spannend, da muss man sich näher mit beschäftigen, wenn man sie noch nicht kennt.
Genau,
und damit ihr gerecht wird.
Da eben das Spannende bleibt, also bis auf ihre 80er-Platten, die dann doch ein bisschen abfielen, um es mal milde zu sagen, ist, dass sie so abwechslungsreich war. Jetzt habe ich es. Denn auf einen klaren Stil konntest du sie eigentlich auch nicht festlegen. Und klar war, dass auch ihre Lyrics immer wichtig waren. Man achtet da selten drauf, eigentlich, wenn man die Sachen von ihr hört. Blue ist ja in den besten Listen von ganz vielen.
Eins meiner Inselalben, ja.
Und also eine Frau, die spannende Musik gemacht hat, wo man ein bisschen Ausdauer mitbringen muss, damit man sich da so ein bisschen reinfuchst. Und auch dieses Mingus-Album braucht ein bisschen Starthilfe vielleicht, aber ich behaupte, man wird belohnt, wenn man da durchhört und es ist auch wunderbar produziert und die Musiker geben alles. Also mein letzter Tipp für heute und ja, Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dieses Mal wieder mit dabei wart und ja, wir wünschen euch eine gute Zeit, eine gute Woche und sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für dieses leichtfüßige Potpourri, was du uns da kredenzt hast. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich schließe mich deinen Abschiedsgrüßen, Wünschen und was auch immer an und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.